Resolution 1325. Verabschiedet auf der 4213. Sitzung des UN-Sicherheitsrates am 31. Oktober 2000. Der Sicherheitsrat. Anlässlich des Tages der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden. Eingedenk der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und der Hauptverantwortung des Sicherheitsrates nach der Charta für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, dass Zivilpersonen, insbesondere Frauen und Kinder, die weitaus größte Mehrheit der von bewaffneten Konflikten betroffenen Personen stellen, namentlich auch als Flüchtlinge und Binnenvertriebene, und dass sie in zunehmendem Maße von Kombattanten und bewaffneten Elementen gezielt angegriffen werden.
Na, bevor ich jetzt da auf die Sicherheitsratsresolution 1325 näher eingehen möchte, vielleicht noch eine kurze Rückschau, wie es überhaupt zur Verabschiedung einer solchen neuen und aus frauenrechtlicher Perspektive wirklich innovativen Resolution gekommen ist.
Sabine Mandl ist Wissenschaftlerin am Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte.
Und da denke ich mir, lohnt es sich, so 20 Jahre zurückzuschauen, wo erstmals das Bewusstsein durchgedrungen ist, dass Kriege und bewaffnete Konflikte durchaus unterschiedliche Auswirkungen haben auf Männer und auf Frauen. Und da haben sich, würde ich mal sagen, zwei verschiedene Ansätze herauskristallisiert. Also zum einen mit dem Blick auf das Opfer. Also Frauen sind Opfer von Kriegsverbrechen. Sexualisierte Gewalt wird ganz gezielt eingesetzt für Kriegstaktik, für Kriegsziele. Das hat sich gezeigt, also am Krieg von Ex-Jugoslawien zu Beginn der 90er Jahre, wo eben Massenvergewaltigungen ganz, ganz massiv eben aufgetreten sind, laut Schätzungen zwischen 20 und 50.000. Dass Vergewaltigungen als Kriegsziele eingesetzt worden sind, dieses Phänomen ist jetzt per se nichts Neues. Also es gibt Berichte und Dokumente, die berichten eben darüber schon seit Jahrhunderten. Was aber jetzt neu war am Konflikt in Bosnien-Herzegowina jetzt, war eben dieses öffentliche, breite Diskussion darüber und auch die mediale Aufbereitung dieses Themas. Und dadurch ist auch ein öffentlicher Druck entstanden auf die internationale Gemeinschaft, jetzt hier adäquat zu reagieren und auch den Schutz für Frauen als Opfer von Kriegsverbrechen zu erhöhen.
Der Sicherheitsrat fordert alle Parteien bewaffneter Konflikte auf, spezielle Maßnahmen zum Schutz von Frauen und Mädchen vor geschlechterspezifischer Gewalt zu ergreifen, insbesondere vor Vergewaltigung und anderen Formen des sexuellen Missbrauchs.
Und das wurde dann auch gemacht. Also erstmals eben im Statut des Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien wurden jetzt Massenvergewaltigungen als schwere Kriegsverbrechen qualifiziert. Das ist insofern von Bedeutung, weil nur dann völkerrechtlich die Staaten die Verpflichtung haben, die Täter vor Gericht zu bringen. Und vorher war es eben so, dass Vergewaltigung subsumiert worden ist unter der Kategorie Verletzung der Würde und Ehre der Frau. Also insofern ein ganz, ganz wesentlicher Schritt in die richtige Richtung. In den 90er Jahren hat sich diese Entwicklung dann fortgesetzt, also auch im Statut des Kriegsverbrechertribunals in Ruanda wurde das festgeschrieben und ganz, ganz wesentlich in Bezug eben auf Frauenrechte auch diese öffentliche Wahrnehmung und die Anerkennung der internationalen Staatengemeinschaft in der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking, wo im Abschlussdokument in der Aktionsplattform von Peking erstmals ein Kapitel eingeführt worden ist zu Krieg und bewaffneten Konflikten, wo sehr umfassend von sexualisierter Gewalt, Zwangsprostitution, Verschleppung, Folter und so weiter die Rede war und dies aufs Schärfste verurteilt wurde. Das ist sozusagen dieser erste Ansatz, den ich hier feststellen möchte. Ansatz mit Blick hauptsächlich auf das Opfer. Also Opferschutz wird hier ganz groß geschrieben und auch die Anerkennung eben, dass Frauen missbraucht werden und instrumentalisiert werden, also in Kriegen.
Wird eine Frau angegriffen, richtet sich dieser Angriff ebenso gegen die Männer dieser Gruppe. Wird sie vom Feind vergewaltigt, wird dadurch nicht nur die Fähigkeit der Männer zur Verteidigung, also ihre Männlichkeit, in Frage gestellt, sondern auch der eigene nationale Körper durch den Feind in Besitz genommen. Durch die Infiltrierung des nationalen Körpers, wenn etwa Kinder als Folge solcher Vergewaltigungen geboren werden, wird der symbolische Effekt der Inbesitznahme durch den nationalen Feind erreicht und eine dauerhafte Schwächung bzw. Zerstörung der Gruppenidentität erzielt. Aus Henriette Riegler, Gender und bewaffnete Konflikte, VIDC 2006.
Dann parallel dazu würde ich meinen, dass sich hier auch zu Beginn schon der 90er Jahre eine andere Entwicklung breitgemacht hat, eben die auf der Basis von Frauenrechtsorganisationen, Initiativen, lokal, regional, national, aber auch international, die die Forderung dann gestellt haben, sehr vehement auch diese Opferperspektive zu verlassen und einen Perspektivenwechsel vorzunehmen und die Frauen auch als das anzusehen, was sie sind, nämlich als aktiv Handelnde, die ganz bewusst eben jetzt auch mitgestalten und mitentscheiden wollen. Und all diese Vorentwicklungen haben dann dazu geführt, dass am 31. Oktober im Jahr 2000 dann die internationale Gemeinschaft sozusagen darauf reagiert hat und diese UN-Sicherheitsratsresolution 1325 verabschiedet hat.
Der Sicherheitsrat fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass Frauen in den nationalen, regionalen und internationalen Institutionen und Mechanismen zur Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten auf allen Entscheidungsebenen stärker vertreten sind.
No Woman, No Peace heißt eine Kampagne in England zum Beispiel. Man kann nicht Frieden machen und die Hälfte der Bevölkerung ausschließen von den Verhandlungstischen. Da gibt es auch zahlreiche Statistiken, die belegen, dass wenn man die gleichen Leute an den Tisch holt, die vorher den Krieg gemacht haben, die Chancen auf Frieden relativ gering sind.
Angelika Gerstacker ist Referentin für Presse, Medien und Anwaltschaft bei CARE Österreich. Die Hilfsorganisation setzt von der EU und der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit finanzierte Projekte zur Implementierung der UN-Resolution 1325 um.
Frauen sind nicht von Natur aus friedlicher, das möchte ich damit überhaupt nicht sagen. Aber sie bringen neue Sichtweisen ein, die der Zivilgesellschaft nutzen und die nicht dem Machterhalt im Großen und Ganzen dienen, sondern eigentlich, da haben die Familien was davon, da haben die Kinder was davon. Wenn man zum Beispiel sich anschaut bei Peacebuilding, also beim Wiederaufbau nach Kriegskonfliktgebieten, wie gering die Gelder eigentlich sind, die in die Zivilgesellschaft, zu Frauenorganisationen gehen, das ist beschämend. Und es gibt aber auch Untersuchungen, wenn man da größere Budgets hineingibt, dass dann die Chance auf Frieden massiv steigen würden.
Noch immer müssen Frauen in Nachkriegsgebieten wie Afghanistan, Burundi, Uganda oder dem Irak hart um ihr Recht kämpfen, an Friedens- und Wiederaufbauverhandlungen gleichberechtigt teilzunehmen. Themen, die sie besonders betreffen, wie Diskriminierung und sexuelle Gewalt, werden häufig vernachlässigt. Weniger als 8% der Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Friedensverhandlungen, für die diesbezüglich Daten vorliegen, und weniger als 3% der Unterzeichner und Unterzeichnerinnen von Friedensverträgen sind Frauen. Weniger als 8% der für Nachkriegs- und Wiederaufbauprogramme budgetierten 77 Milliarden US-Dollar wurden für frauenspezifische Bedürfnisse eingeplant. Von 300 Friedensverträgen, die in den 20 Jahren seit Ende des Kalten Krieges geschlossen wurden, thematisierten nur 18 sexuelle Gewalt. Sexuelle Gewalt, die immer häufiger als Kriegswaffe eingesetzt wird, ist das am seltensten verurteilte Kriegsverbrechen überhaupt.
Also die UN-Sicherheitsratsresolution 1325 ist insofern für die Staaten nicht wirklich völkerrechtlich verbindend, insofern, dass es hier Sanktionen geben könnte.
Betont Sabine Mandl vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte.
Außer, und da gibt es auch noch weitere Folgeresolutionen zu 1325, also 8 Jahre später kam es dann zur Verabschiedung der Resolution 1820, die mit Fokus eben auf sexualisierte Gewalt, Opfer, also Frauen als Opfer von Kriegsverbrechen. Und dort hat man erstmals, und das ist auch sehr, sehr innovativ und neu, festgestellt, dass Frauenrechtsverletzungen in Kriegen ein Hindernis darstellen zur Erhaltung oder Wiederherstellung des Weltfriedens unter Kapitel 7 der UN-Charta. Und die besagt, also wenn es einen solchen Bezug gibt, dass eben Sanktionen verhängt werden können.
34 Staaten weltweit haben seit dem Jahr 2000 nationale Aktionspläne beschlossen, um die UN-Resolution 1325 konkret umzusetzen. Österreich hat bereits 2007 seinen nationalen Aktionsplan entwickelt, der international als beispielgebend gilt und der laufend weiterentwickelt wird. Seit kurzem auch wie geplant unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft. Diese trifft sich regelmäßig in einer von Angelika Gerstacker koordinierten informellen Arbeitsgruppe, den sogenannten Austrian Friends of 1325, bestehend aus engagierten Vertreterinnen verschiedener Ministerien und der für österreichische Entwicklungszusammenarbeit zuständigen Austrian Development Agency.
Es ist eine sehr interessante Zusammenstellung. In Deutschland gibt es etwas Vergleichbares, das heißt Frauenfriedenssicherheitsrat, und funktioniert nicht wirklich, weil man da versucht hat, die Zivilgesellschaft und die Politiker ein bisschen auseinanderzunehmen. Bei uns sitzen die beiden Seiten an einem Tisch und tauschen einerseits Erfahrungen aus. Andererseits versucht die Zivilgesellschaft natürlich auch ein bisschen was zu beeinflussen. Das heißt zum Beispiel, wir kommentieren jährlich den Umsetzungsbericht des Nationalen Aktionsplanes relativ kritisch, aber wir versuchen immer konstruktiv kritisch zu bleiben und haben dann natürlich dann schon freundliche Empfehlungen, die, und das ist besonders schön in Österreich, aufmerksam gehört und teilweise auch nachvollzogen werden.
Eine zentrale Forderung der Friends of 1325 bezieht sich auf eine konkrete Budgetierung des Aktionsplans.
Naja, sehr oft geht es natürlich ums Geld. Das ist immer der Knackpunkt, vor allem in Zeiten sinkender Budgets im Bereich Entwicklungszusammenarbeit. Da ist seit Jahren doch sehr viel in Bewegung. Jetzt gerade kommt der überarbeitete nationale Aktionsplan heraus. Der ist übrigens auch nachzulesen auf der Homepage des Außenministeriums. Das wird alles sehr transparent gehandhabt. Und das erste Mal gibt es da zumindest Ansätze, dass die jeweiligen Ressorts Budgets für diesen Bereich auch dezidiert zur Verfügung stellen sollen. Zudem haben wir im Nationalen Aktionsplan auch Indikatoren drin und die sagen zum Beispiel aus, dass zumindest keine Reduzierung des jetzt schon vorhandenen Budgets, zum Beispiel im Bereich der ADA, der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, erfolgen soll. Und da muss man wirklich Österreich sehr loben. Da werden Gelder zur Verfügung gestellt, um Frauen in Nachkriegskonfliktgebieten zu stärken. Das ist ganz konkret und da wird wirklich was umgesetzt.
Der Sicherheitsrat, erneut erklärend, welche wichtige Rolle Frauen bei der Verhütung und Beilegung von Konflikten und bei der Friedenskonsolidierung zukommt. Und betonend, wie wichtig es ist, dass sie an allen Anstrengungen zur Wahrung und Förderung von Frieden und Sicherheit gleichberechtigt und in vollem Umfang teilhaben und dass ihre Mitwirkung an den Entscheidungen im Hinblick auf die Verhütung und Beilegung von Konflikten ausgebaut werden muss.
Meine sehr geschätzten Damen und Herren, 10 Jahre Resolution 1325 dürfen aber nicht nur als rückwärtsgewandtes Jubiläum begriffen werden. Es geht vielmehr darum, diesen Blick nach vorn zu richten, den politischen Willen zu zeigen und Worte in Taten umzusetzen. Wir müssen nicht nur unsere bisherigen Zusagen erneuern, sondern in einer engen Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft eine bessere Umsetzung dieser Resolution 1325 sicherstellen. Ich kann Ihnen als Außenminister dieser Republik versichern, dass wir uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern weiter aktiv dafür kämpfen werden, dem auch Taten folgen zu lassen. Das ist der Plan für die Zukunft. Eine bessere Welt für uns alle ist das Ziel. Und mit 1325 und dem, was sich darum rankt, können wir dem ein Stück näher rücken. Vielen herzlichen Dank.